Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, den ich darf, kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreisab Episode 57 bereits, und es gibt wieder eine prall gefüllte Sendung für euch, und ich begrüße zunächst mal meine Gäste, Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo.
Und den geschätzten Michael Wilkening, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Hallo.
Hallo und vielen Dank.
Ja, wir wollen ein wenig zurückblicken auf das vergangene Handballjahr, natürlich auf die DKB Handball Bundesliga. Wir wollen über ein paar aktuelle Themen sprechen, dann über den WM-Kader, der bekannt gegeben wurde, aber wo wir einige Verluste zu verschmerzen haben, beziehungsweise Dago Sigurdsson hat diese zu verschmerzen. Dann haben wir das Thema Welthandballer des Jahres. Ich glaube, die Liste steht noch nicht endgültig fest, aber ich werde meine Gäste einfach mal nach ihrer Meinung fragen, wer da aus ihrer Sicht der herausragende Spieler in den vergangenen 12 Monaten gewesen ist. Aber fangen wir mal an mit der DKB Handball-Bundesliga. Und Michael, eigentlich, du bist ja bei den Spielen der Rhein-Neckar-Löwen immer regelmäßig mit dabei, müsstest du ja sehr zufrieden gewesen sein mit dem Jahr 2014.
Ja, bin ich. Aber nicht, weil ich jetzt Fan der Rhein-Neckar-Löwen bin, sondern ich mache das halt beruflich. Aber ich bin zufrieden, weil ich sehr schönen und guten Handball sehen konnte.
Was haben denn aus deiner Sicht die Löwen in dem letzten Jahr so viel besser gemacht als in den Jahren davor? Denn man hat irgendwie das Gefühl, mit jedem, mit dem man darüber spricht, dass die Löwen viel sympathischer geworden sind.
Ja, das stimmt. Sympathischer würde ich jetzt ja gar nicht mal so sagen, sondern ich würde es anders formulieren. Es wurde einfach einer Mannschaft oder Spielern Zeit gegeben, zu einer Mannschaft, zu einem homogenen Gebilde zu werden. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall und hat dann dazu geführt, dass die Leistungen schwankend waren und das Bild in der Öffentlichkeit dann auch nicht so gut gewirkt hat. Und das hat sich jetzt geändert. Also sowohl die Leistungen sind besser geworden durch Kontinuität, als auch das Bild, was dann ja abstrahlt. Das hat ja oft oder viel auch mit Ergebnissen zu tun.
Hat das auch sehr viel einfach nur mit dem Abgang von Nielsen als Großsponsor zu tun?
Ja, in jedem Fall. Also das war rückblickend der entscheidende Schritt, um den Verein so ein bisschen innerlich zu befrieden und dann auch die Möglichkeit zu geben, ja, dann sportlich, kontinuierlich und erfolgreich arbeiten zu können.
Hättest du damals gedacht, als er gesagt hat, dass er die Rhein-Neckar-Löwen verlässt, dass der Verein so eine sportliche Entwicklung nehmen kann?
Nein, natürlich nicht. Also jeder, der in diesem Moment behauptet, das gedacht zu haben, der müsste, glaube ich, lügen, weil natürlich eine Unsicherheit da war, die ja vor allen Dingen finanziell begründet war. Und es gab ja auch Szenarien, oder wir waren nicht weit von Szenarien entfernt, dass der Verein ganz anders sich hätte aufstellen müssen, ähnlich wie es jetzt ein bisschen dem HSV Hamburg geht. Ja, deshalb war das nicht absehbar. Aber ja, wenn man das rückblickend anschaut, dann ist es auch, kommt es nicht ganz überraschend, dass dann genau das passiert ist, was passiert ist.
Christian, wenn du das mal aus der Ferne betrachtest, die Rhein-Neckar-Löwen haben natürlich in diesem Jahr herausragend gute sportliche Leistungen gebracht. Es gab in der Bundesliga insgesamt nur 4 Niederlagen. Trotzdem, wenn man das neutral sieht, hängt
natürlich... Darf ich kurz bitte? Dich verbessern? Es waren 3.
Es waren 3? Ah ja, tatsächlich, ja, genau. Alle
die Hinrunde, Rückrunde war ja komplett verlustpunktfrei. Und
genau.
Und jetzt 3 Niederlagen in dieser Hinrunde.
Aber ich komme auf 4 Niederlagen, weil es sich in Gummersbach am letzten Spieltag so anfühlte. Deswegen,
dann werden die Löwen auch genauso fühlen, ne? Ja. Aber es ist halt dann doch anders.
Ja, Christian, also von falschen Fakten zu vielleicht richtigen Fragen. Das hinkt ein bisschen nach, ne, wenn man dieses Bild Rhein-Neckar-Löwen 2014 so zusammenfasst.
Ja, es sind natürlich diese gefühlte Niederlage in Gummersbach, wirkt da natürlich ein bisschen nach, wo die Löwen vielleicht auch einfach ja ihre Unerfahrenheit im Titelkampf dann doch noch mal bezahlen mussten, wo vielleicht auch ein bisschen die Nerven geflattert haben. Man weiß es nicht, was da so wirklich passiert ist. Und wirkt so ein bisschen danach. Insgesamt muss man natürlich sagen, sind die Löwen jetzt in dieser Saison wieder voll auf Kurs. Und vielleicht will der Michael mich da auch mal korrigieren, aber ich glaube auch, dass da letztendlich die Verpflichtung von Andi Schmid auch so ein bisschen genau in diesen Zeitraum reinfällt, wo dann die Löwen ihr Bild gewandelt haben und da sieht man halt einfach auch mal, wie wertvoll so ein richtig guter Mittelmann ist.
Also da kann ich dich überhaupt nicht widerlegen. Also natürlich ist Andi Schmid die zentrale Figur im Angriffsspiel. Gekommen ist er 2010, das war noch zu Zeiten von Jesper Nielsen. Interessanterweise war auch Jesper Nielsen einer der Initiatoren, ihn zu holen, weil er ein großer Fan war und Andi Schmid ja vorher in der dänischen Liga gespielt hat, also vor der Haustür von Jesper Nielsen. Aber richtig durchgekommen und richtig sich durchgesetzt hat Andi Schmid dann erst in der Zeit nach Jesper Nielsen. Also das erste Jahr war für ihn sehr schwer. Lag auch daran, dass da das Spielerpersonal um ihn herum nicht für ihn gepasst hat. Und seitdem hat er natürlich eine sensationelle Entwicklung genommen wie die gesamte Mannschaft.
Ich glaube, das kann man wohl absolut unterstreichen. Andi Schmid für mich im Moment der beste Mittelmann der Welt, zumindest offensiv. Defensiv ist er ja eher selten auf der Platte. Jetzt habe ich von den 3 Niederlagen der Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison 2 in der Halle gesehen. Ich glaube, ich bringe nicht so sonderlich viel Glück. Aber was mir beide Male aufgefallen ist, da haben sie Beate Mühlhol und Andi Schmid jeweils in Angriff und Abwehr gewechselt. Beim Bergischen HC und beim HC Erlangen. Und was mir dabei auch noch aufgefallen ist, sie haben sich dann unglaublich schwer getan, im Umschaltspiel mal in der ersten oder in der zweiten Welle Tore zu erzielen und dann im Positionsangriff waren sie kaum in der Lage, gegen eine aggressive Deckung Tore zu erzielen. Wie ärgerlich, Michael, sind denn diese Punktverluste, wenn man dann auch bedenkt, man hätte da eigentlich nur 2 Minuspunkte haben müssen, denn der BHC und der HC Erlangen sind ja eigentlich Mannschaften, die man normalerweise vom Potenzial her in Schach halten müsste.
Ganz klar, das ist sehr ärgerlich und ich bin auch der Meinung, dass diese 4 Punkte am Ende den Ausschlag ausmachen werden, wenn es dann um den Titelentscheid geht. Klar ist natürlich auch, dass man im Laufe einer Saison nie ohne irgendwie irgendeinen Ausrutscher durchkommt, dass man immer irgendwo was liegen lässt. Aber in der vergangenen Saison war es nur einer, den die Löwen hatten. In Lübbecke war das damals. Jetzt sind es zur Halbzeit schon 2 und das wird am Ende mehr kosten als diese 4 Punkte, denke ich.
Du klingst nicht sonderlich optimistisch für 2015.
Ich bin sehr optimistisch für 2015, was die Löwen angeht, weil das alles sehr stabil ist. Aber wir reden ja jetzt darum, ob die Löwen Deutscher Meister werden können und da bin ich nicht optimistisch.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der THW Kiel auch schon 2 Ausrutscher diese Saison hat. Also von daher ist das alles noch ein bisschen pari-pari und ja, wir werden letztendlich sehen, wo es hinführt.
Richtig, absolut richtig. Die Kieler hatten auch schon 2 Ausrutscher ganz am Anfang. Deshalb ist die Tabelle ja jetzt auch noch total eng. Ja, ich bin der Meinung, also wir brauchen ja nicht darüber reden, dass der Kader des THW Kiel grundsätzlich einfach ein Tick stärker ist als der von den Löwen und auch als der von allen anderen Mannschaften. Und ich habe ja jetzt gerade einen Kommentar geschrieben, der lautet gut, aber nicht gut genug. Also was die Rhein-Neckar-Löwen machen, ist schon richtig gut. Aber sie sind halt in Konkurrenz mit dem THW Kiel, der, denke ich, auch den besseren Spielplan hat, der schon in Mannheim gewonnen hat und noch ein Rückspiel gegen die Löwen vor sich hat. Also ich denke schon, dass vieles für den THW spricht.
Also könnte man sagen, für 2014 Note 1-?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich denke, man kann da schon eine Note 1 geben. Aber wenn man natürlich sich mit dem THW Kiel messen muss, dann reicht das manchmal sogar nicht, wenn man eine 1 hat.
Das kann man wohl so sagen. Der THW Kiel hat mal wieder Maßstäbe gesetzt und mit einer furiosen Aufholjagd dann gegen Ende der Saison 2013, 2014 den nächsten Titel eingeheimst. Aber Christian, die Rhein-Neckar-Löwen sind
da, darf
das...
Darf ich da noch kurz was zu sagen?
Natürlich.
Hast du genau richtig gesagt, diese furiose Aufholjagd. Und Christian sagte vorher, dass man den Löwen vielleicht am Ende angemerkt hat, die fehlende Erfahrung im Titelrennen und dass das vielleicht einen Ausschlag gegeben hat. Ich sehe das nicht so. Denn, also die Löwen haben ja in der Rückrunde alle Spiele gewonnen. Die haben auch in den letzten 5 Spielen alles richtig gemacht. Denn sie haben im Schnitt, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, mit mehr als 10 Toren Unterschied gewonnen, die letzten 5 Spiele. Die Kieler haben halt nur im Schnitt 5 Tore mehr Unterschied gehabt bei den Siegen. Also ich denke, die Löwen haben alles richtig gemacht. Der THW Kiel war nur ein Tick stärker. Oder wenn man jetzt irgendwie das auch mal anders betrachten will, ist natürlich auch zu hinterfragen, ob alle Gegner mit derselben Einstellung dann immer in die Spiele gegangen sind.
Deswegen, ich bin nach wie vor dafür, dass man es nicht übers Torverhältnis regelt, aber ich glaube, die Diskussion, die können wir noch einige Jahre fortführen, denn es ist eher selten, dass 2 Tore darüber entscheiden, wer am Ende Deutscher Meister wird. Aber Christian, die Frage, die ich noch stellen wollte, war, sind die Rhein-Neckar-Löwen die Mannschaft, die 2014 vielleicht am meisten Spaß gemacht hat? Kann man so vielleicht zusammenfassen?
Ach, ich hatte auch durchaus Spaß mit den Flensburgern, die Champions League gewonnen haben in Köln. Also so möchte ich das nicht sagen. Ich glaube, der Handball bietet da genug Potenzial, um sich vielfältig mit Spaß an der Sache zu beschäftigen. Natürlich haben die Rhein-Neckar-Löwen auch Spaß gemacht. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass sie da halt in der Champions League am Ende außen vor waren. Und ja, sie hatten durchaus auch schwankende Leistungen. Also sie waren nicht so, sie haben sehr begeisternde Partien gehabt, aber sie hatten auch Partien gehabt, wo sie eben nicht so als dominierendes Team, was alles in Grund und Boden spielt, gewirkt haben. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, die sind das Team, die am meisten Spaß verbreiten. Also nö, das sehe ich eigentlich, da würde ich mich gar nicht festlegen wollen, weil es immer wieder Spiele gibt von Mannschaften, die sehr begeisternd auftrumpfen. Und ich kann mich auch mit Mannschaften identifizieren, die halt einfach im Abstiegskampf um ihr Leben kämpfen. Und ja, also mir hat zum Beispiel in dieser Hinrunde Gummersbach sehr viel Spaß bereitet. Die haben eine Entwicklung genommen, die sehr, sehr schön ist. Und also von daher, das ist so vielleicht meine positive Überraschung 2014.
Hast du auch eine positive Überraschung, Michael?
Jetzt nicht in dieser Form wie Christian. Also ich habe jetzt gerade, als Christian sagte, dass Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken und da um ihr Leben kämpfen, dass man sich dafür auch begeistern kann, an die TSG Friesenheim gedacht. Die da überrascht mich nämlich fast Woche für Woche mit einem Kader, der eigentlich eine Nummer zu klein sein sollte für die Bundesliga. Strecken die sich da total nach der Decke. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir haben jetzt auch in der Winterpause noch alle Möglichkeiten, die Sensation zu schaffen und die Klasse zu halten.
Es wäre, glaube ich, eine der größten Sensationen in der Geschichte der Handball-Bundesliga, denn die TSG Friesenheim, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich nicht auf dem Zettel, wenn vielleicht als Aufsteiger da drin bleiben kann, der HC Erlangen, da die auch ein paar mehr finanzielle Mittel haben. Aber wir wollen dann gleich nochmal zu sprechen kommen auf die Sachen, die uns in 2014 nicht so gefallen haben. Da gab es ja leider auch ein paar Negativschlagzeilen für den Handballsport in Deutschland. Das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Kreisab. Weiter geht's hier bei Kreisab in Episode 57 mit meinen Gästen Christian Stein von Handball World und Michael Wilkening, der unter anderem für die Rhein-Neckar-Zeitung unterwegs ist. Und Michael, du wirst auch bei der WM in Katar dabei sein, oder?
Ja, bin ich, genau.
Freust du dich schon auf gutes Wetter mal bei einem Turnier?
Ja, darauf freue ich mich in der Tat. Ist ja mal eine schöne Abwechslung, wenn man mal hoffentlich mit T-Shirt seiner Arbeit nachgehen kann im Januar. Das ist ganz schön. Und ich freue mich vor allen Dingen, weil natürlich diese WM sich ganz anders darstellen wird als Großturniere in den vergangenen Jahren. Es wird auf jeden Fall anders und neu sein und darauf bin ich gespannt.
Wir wollen ein wenig später auch darüber sprechen, was sich noch tut rund um den WM-Kader. Da haben wir ja einige Verletzte zu beklagen. Aber jetzt erstmal natürlich noch der Blick gerichtet auf die Männer-Bundesliga in 2014. Und bei mir steht in den Notizen Handball-Spaßverein des Jahres. Um wen könnte es da bloß gehen? Natürlich um den HSV. Jetzt haben sie auch noch den Interimstrainer gekündigt. Jens Häusler hat arbeitstechnische Gründe. Aber Christian, man muss sagen, dass diese Meldung mal wieder ins Bild passt.
Ja, das ist natürlich immer schon verwunderlich und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, inwiefern man so einen Schritt dann entsprechend auch nach außen kommuniziert. Ich glaube, andere Vereine, die hätten bei so einem Schritt halt überhaupt gar keine Pressemitteilung herausgegeben. Die hätten das einfach im Stillschweigen umgeändert, den Vertrag gekündigt und dann auf einen Jahresvertrag oder sonstiges beschränkt. Und ja, da sieht man eigentlich schon, wie sehr der HSV auch in einem Umfeld ist, wo die Medien entsprechend draufschauen und man weiß beim HSV, man hätte es nicht unter der Decke halten können.
Michael, ist das was der HSV vielleicht von den Rhein-Neckar-Löwen lernen kann? Also du hast da eben schon ein bisschen diesen Vergleich angestellt, aber normalerweise muss man ganz ehrlich sagen, das ist was, wie Christian das auch gerade schon meinte, das muss man eigentlich für sich behalten, wenn man ein professioneller Handballverein sein möchte.
Stimmt, ja. Muss aber Christian recht geben, dass natürlich die Medienlandschaft in Hamburg eine gänzlich andere ist als in Mannheim und es da weitaus schwieriger ist, sowas unter der Decke zu halten. Und das liegt natürlich auch an den handelnden Personen, aber nicht nur an denen, sondern es ist in der Sache begründet, dass es einfach schwierig ist, wenn man so eine Medienlandschaft hat. Und ich denke, wenn wir jetzt über diese Meldung der Vertragskündigung sprechen, viel verheerender wäre es für den Verein gewesen, wenn irgendwo durchgesickert wäre, dass der Verein den Trainer gekündigt hat, aus arbeitsrechtlichen Gründen. Und wenn es dann irgendwo unerwartet aufgetaucht wäre, wäre die Öffentlichkeitswirkung deutlich schlechter gewesen.
Das ist in der Tat so und deswegen vielleicht dann doch die bessere Wahl. Aber insgesamt der HSV in 2014 ein Verein, der leider nur negativ für Furore gesorgt hat. Du kennst dich ja ein bisschen aus. mit diesen Mäzen. Eben haben wir über Nielsen schon gesprochen, jetzt müssen wir über Andreas Rudolph sprechen. Viele haben gesagt, der Standort Hamburg ist wichtig für die DKB-Handball-Bundesliga. Ich sehe das komplett anders, denn es gibt auch viele kleine Vereine in der Liga, ich sag mal, in so Orten wie Friesenheim, in Nettelstedt, in Minden oder Lemgo, die auch viel dazu beitragen, dass wir eine tolle Bundesliga haben. Wie siehst du diese Geschichte aus der Ferne auch betrachtet? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich, auf gut Deutsch formuliert, die Schnauze ein bisschen voll.
Ja, also die Haltung kann ich absolut nachvollziehen. Also ich sehe es trotzdem etwas ein bisschen so, dass wir ganz tolle Vereine haben, wie du gesagt hast, Nettelstedt, Friesenheim und viele andere, die ganz tolle Arbeit machen und die zu Recht in der Bundesliga auch spielen. Und es macht mir auch großen Spaß und ich bin grundsätzlich auch so ein bisschen ein Freund der Vergangenheit. Also so Schultouren, Hallenmief, macht mir persönlich viel Spaß, wenn da irgendwie 2000 Leute um das Spielfeld stehen und da ein riesen Theater veranstalten. Wenn wir jetzt aber Richtung Zukunft des Handballs und der Bundesliga denken, dann braucht es schon Standorte wie Hamburg oder auch Berlin, die in den letzten Jahren da sehr viel für die Entwicklung des Handballs getan haben und Sponsoren oder auch Großsponsoren, die sich dann in der Liga engagieren, die setzen halt auf Vermarktungschancen in Hamburg und in der Arena dort und in Berlin und in anderen und sehen diese Chancen halt in Wetzlar und anderswo nicht so gegeben.
Wobei ich da auch mal kurz noch einhaken will, weil wir müssen da ein bisschen mal in die Geschichte gehen. Wenn wir den TuS Nettelstedt als den sympathischen Verein betrachten, dann muss uns aber auch bewusst sein, dass die in den 70er Jahren auch durch einen Mäzen, ja, und sich den Transfer von Herbert Lübking von Minden sich nach oben gekauft haben. Und auch Nettelstedt, so sympathisch sie mir sind, auch die sind immer noch abhängig von Gauselmann als Mäzen. Also so ganz aus der Acht lassen darf man das bei der Betrachtung auch nicht, wenn man dann über den HSV spricht.
Absolut.
Ist es dann im Endeffekt, Christian, die Personalie Andreas Rudolph, die das große Problem ist und seine launenhaftige Art und Weise, mal so und dann auch in die Kabine zu gehen, also die Entlassung von Christian Godin, muss ich sagen, die glich einer Farce.
Ja, die Entlassung von Christian Godin ist natürlich zu einem Zeitpunkt auch erfolgt, wo man eigentlich sagt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Ja, 2-10 Punkte als Fehlstart gehabt und dann wird man bei einer ausgeglichenen Bilanz entlassen. Ist nicht so wirklich nachvollziehbar gewesen. Und vor allem, wenn man dann das ganze Hintergrundrauschen hört, dass sich die Spieler wieder bei Andreas Rudolph beklagt haben, dass sie jetzt doch mal morgens trainieren müssen. Und das sind halt alles so Begleiterscheinungen, wo es dann, glaube ich, auch schwierig wird, einen Trainer zu finden, der sich das dann antut.
Michael, wenn ich das so höre, dass die Spieler sich beschweren, kann eigentlich nicht deren Ernst sein, wenn sie morgens um 9 mal trainieren müssen.
Ja, natürlich. Und deine Frage zielt ja eben auch schon auf den Vergleich der Mäzene hin und dass ich das ein bisschen einordnen oder ob ich das einordnen könne. Und es ist natürlich so, dass ich bei den Rhein-Neckar Löwen ja erlebt habe, wozu es führen kann, zu welcher Unruhe es führen kann, wenn ein Mäzen da ist, der viel Geld gibt und natürlich deshalb auch nach Einfluss strebt. Und das passiert ganz automatisch. Und das wird beim HSV genauso sein, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Und das ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe finanzielle Mittel durch einen Mäzen, die ich sonst nicht hätte. Aber Ruhe und Kontinuität habe ich dadurch halt abgegeben. Und ja, man sieht beim HSV, dass das immer wieder zu Problemen führt. Und gerade dann zu Problemen führt, wenn man sie nicht benötigt, denn wenn nämlich irgendwie was sportlich nicht so gut läuft.
Glaubst du, dass es beim HSV jemals dazu kommen wird, dass man so eine Entwicklung nimmt wie bei den Rhein-Neckar-Löwen oder vielleicht auch bei anderen Vereinen, wo es in der Vergangenheit mal ein bisschen Theater gab, vielleicht auf etwas rügerem Niveau, aber dass der Verein jemals irgendwie ein solider Bundesliga-Verein wird?
Ja, also die Chance besteht natürlich und das ist dann entscheidend von den handelnden Personen. Ich bin aber der Meinung, dass solange Andreas Rudolph in irgendeiner Funktion um den Verein herumschwirrt, das nicht funktionieren kann. Weil nämlich genau dann das geschieht, was jetzt wohl geschehen ist, dass Spieler doch wieder zu ihm gehen und versuchen Einfluss zu nehmen, obwohl er gar kein offizielles Amt mehr innehat.
Ich glaube, das war klar genug, oder Christian?
Ja, also zumal man ja sagen muss, er hat zwar kein offizielles Amt inne, aber die Leute, die natürlich im Umfeld des Vereins tätig sind, also ob es jetzt ein Matthias Rudolph ist oder ein Karl Gladek ist, die sind ja jetzt nun alles andere als im Verdacht stehend, dass sie irgendwie unabhängig von Andreas Rudolph irgendwelche Entscheidungen treffen würden oder Entscheidungen treffen würden, die nicht im Sinne von Andreas Rudolph sind.
Absolut richtig. Also ich möchte jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, also wenn ich jetzt sage, dass ich nicht glaube, dass der HSV sich richtig beruhigen und zur Ruhe kommen kann, solange Andreas Rudolph im Umfeld dabei ist, dann sagt das nicht, dass ich nicht absolut wertschätze, was er da in den vergangenen fast 15 Jahren geleistet hat, also für den Verein. Und es wurden ja auch Erfolge gefeiert, die ja schon sehr beeindruckend sind. Also das möchte ich nur, dass man das nicht falsch versteht.
Aber man kann halt eben nicht negieren, dass dort jede Menge Theater herrscht, auch neben dem Feld, wenn es mal gerade nicht so läuft oder wenn jemand mit dem falschen Bein aufgestanden ist. Und ich denke, das kann es im Endeffekt auch nicht sein. Es ist eine sehr, sehr enge Liga. Der HSV könnte auch, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, 4, 5 Plätze weiter oben stehen. Er könnte auch 2, 3 Plätze weiter unten stehen. Also von daher, man muss ja auch immer gucken, mit welcher Erwartungshaltung man in die Saison gegangen ist. Und der Kader gibt, glaube ich, nicht einen der ersten 3, 4, 5 Plätze her. Dementsprechend lebt man da eventuell ein wenig an der Realität vorbei in Hamburg. Wir wollen aber noch über eine weitere negative Überraschung oder eine Mannschaft sprechen, die für Negativschlagzeilen gesorgt hat, sportlich vor allem, der TBV Lemgo. Aus meiner Sicht dann doch sehr, sehr überraschend, dass es so extrem negativ gelaufen ist in den letzten Monaten, nachdem man in der vergangenen Saison wirklich begeistert hat. Christian, das war so nicht abzusehen, dass es so extrem schwierig werden würde.
Ja, ich hatte dir im Vorfeld der Saison auch meine Endtabelle getippt und da hatte ich den TBV schon schlechter einplatziert, als das in der Vorsaison der Fall war, weil ich einfach glaube, dass die letzte Saison über den Erwartungen war und dass das nicht so zu wiederholen war. Dass es natürlich jetzt so tief nach unten gegangen ist, gerade nach dem Auftaktsieg über Kiel, das war vielleicht dann nicht ganz zu erwarten, ist allerdings dann auch so ein bisschen den Verletzungen beim TBV geschuldet. Also da hatte man wirklich deutlich mit zu kämpfen und hat das vielleicht schlechter weggesteckt, als das vielleicht der ein oder andere Verein oder der Spielplan war dann auch ungünstig dafür. Ja, und von daher ist man natürlich jetzt drin, aber der Trainerwechsel scheint ja auch einen richtigen Impuls gegeben zu haben.
Hättest du das so erwartet? Florian Kehrmann da im Prinzip als Trainer-Novize, gut, er hat die zweite Mannschaft des TBV Lemgo vorher trainiert, aber scheint ja auch ein bisschen was mit dieser Ausstrahlung zu tun zu haben.
Gut, ich kenne natürlich Florian Kehrmann, seit er in der Tusem-Jugend gespielt hat und verfolge die Karriere ja schon ein bisschen. Und ja, es ist schon erstaunlich, dass er so schnell da in diese Verantwortung hineingefunden hat. Aber ja, er hatte natürlich auch schon in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Trainer und hat sich da, denke ich mal, das Richtige abgeschaut und scheint die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben. Die Frage ist natürlich immer, warum konnte man im Vorfeld diese Stellschrauben dem Chef Pfannenschmidt nicht vermitteln?
Glaubst du, dass es da ein bisschen sehr rumort hat im Verhältnis Mannschaft und Spieler?
Das kann man aus der Ferne schwer beurteilen, aber das ist halt immer, wenn jemand von außen hineinkommt und er hat Erfolg, dann ist das halt einfach zu beantworten. Wenn der Co. praktisch aufrückt, dann stellt sich da halt einfach schon die Frage, warum sind diese Stellschrauben vorher nicht, haben die vorher nicht gegriffen?
Ja, also insgesamt gesehen muss man sagen, wenn man da mal auf den Spielplan schaut, jetzt geht es dann nach der WM-Pause nach Bietigheim, zu Hause gegen Barling, zu Hause gegen Friesenheim, bei den Füchsen und zu Hause gegen Erlangen. Ich denke, Michael, nach diesen 5 Spielen können wir sagen, ob sich das endgültig gelohnt hat, dieser Trainerwechsel oder nicht, dein Lemgo.
Ja, genau so wird es sein.
Und du denkst, es wird reichen für den TBV am Ende oder es wird eher schwierig werden? Denn man hat jetzt so den Eindruck, dass da ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Also ein Sieg in Hamburg gab es, wo sie richtig gut gespielt haben. Dann, okay, ein Unentschieden zu Hause gegen Wetzlar, da kann man sicherlich mit leben, auch auswärts in Lübeck. Und dann nochmal die MT-Melsung geschlagen. Also das waren nicht irgendwelche Ergebnisse.
Nee, absolut. Aber natürlich wird es für den TBV schwer bleiben, was allein daran liegt, dass sie ja jetzt in der Tabelle unten drin sind und sich da nicht so schnell rauslösen können. Also es wird eng bleiben. Für mich ist immer ein Faktor, um Potenziale einer Mannschaft, finde ich, ganz gut beobachten oder ablesen zu können, das Torverhältnis. Ja, und da steht der TBV mit Abstand am besten da, von allen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte. Und ja, das zeigt, dass eigentlich mehr Potenzial da ist, als Punkte geholt worden sind, bis jetzt kurz vor der Pause. Und ich kann dann wieder nur das eine Spiel dann nochmal genau betrachten, das ich gesehen habe. Das war bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da hat der TBV knapp mit einem Tor verloren. Da waren die Löwen nicht so gut drauf, aber der TBV hat auch richtig gut gespielt, fand ich. Und ja, es gab wohl ein paar Spiele, wo sie ein bisschen unter Wert geschlagen worden sind.
Sieht man, glaube ich, auch am Torverhältnis. Minus 18 sind es ja nur. Wenn man mal schaut, was bei den Mannschaften da drumherum so los ist, minus 51 in Minden, minus 89 in Friesenheim, minus 69 in Erlangen und minus 99 in Bietigheim. Also das spricht ja auch ein bisschen dafür, ähnlich wie in Göppingen in der vergangenen Saison, viele knappe Niederlagen. Aber ich glaube, dass wir nach den nächsten 5 Spielen eine deutliche Tendenz in Lemgo sehen können, ob es mit dem Klassenerhalt klappen wird oder nicht. Und bevor wir uns jetzt komplett festquatschen in der Handball-Bundesliga, machen wir nochmal eine kurze Pause und dann fliegen wir sozusagen virtuell in Richtung Katar zur Handball-Weltmeisterschaft. Von der Handball-Bundesliga geht es in Richtung Katar zur Handball-Weltmeisterschaft 2015. Aber bevor wir vorausblicken, wollen wir noch kurz ein wenig zurückblicken. Und ich würde gerne meine Gäste Christian Stein von Handball World und Michael Wilkening, der unter anderem für die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt, fragen, wer denn Ihr Spieler 2014 gewesen ist. Fangen wir mal in Köln an.
Ja, also für mich sind Spieler 2014 an erster Stelle, da ich dem Kollegen Wilkening nicht einen wegnehmen möchte, nenne ich mal für mich Holger Landorf, der wirklich für mich ein herausragendes Jahr gespielt hat und der jetzt einfach wirklich tragisch dann den Achillessehnenriss am Ende des Jahres erwischt hat. Und der zweite Spieler, den ich da nennen möchte, der kommt auch aus Flensburg, hat nur wenige Minuten Einsatzzeit, aber das Bild mit Hampus Wanne, wo er kniend in Köln nach dem 7 Meter gegen Barcelona ist, das bleibt in Erinnerung.
Wie sieht's in Mannheim aus? Dann wird wohl hier jetzt der Name Andi Schmid fallen, nehme ich mal schwer an.
Ja, der ist es auch für mich. Und ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, ob mir nicht doch jemand einfällt, der nicht bei den Rhein-Neckar Löwen spielt, damit es nicht so wie Vereinsmalerei aussieht. Aber es ist doch Andi Schmid. Nicht nur, weil er auch offiziell, glaube ich, zum Spieler der Saison gewählt worden ist in der HBL. Also ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn es Spieler wie ihn gibt, die so einen komplizierten, schweren und harten Sport so leicht erscheinen lassen können. Und das ist einfach das Schöne und das begeistert nicht nur mich, das begeistert alle, ich denke, alle Handballfans.
Ist schon sehr schade, dass wir so einen Spieler nicht mit deutschem Pass haben. Ne? Der würde uns in Katar immens gut tun.
Ja, das würde sehr viele Probleme im deutschen Spiel aufheben.
Dann wollen wir mal ein wenig vorausschauen, nachdem wir nun wissen, wer eben die Spieler des Jahres sind, meiner beiden Gäste, was uns eventuell dort in Arabien erwarten wird bei der Handball-Weltmeisterschaft 2015. Der Kader wurde von Dagur Sigurdsson bekannt gegeben und kurz danach erreichten uns ein paar Meldungen, die nicht so erfreulich sind. Finn Lemke ist verletzt, Steffen Feeth, der wurde gar nicht erst nominiert dann. Jetzt ist noch Smyre Christoffersen verletzt, Fabian Böhm wurde nachnominiert. Auf halb links fehlt uns im Prinzip jetzt fast jegliche Wurfkraft, jegliche Erfahrung sowieso. Ist das die große Schwachstelle neben der Spielmacherposition in der deutschen Mannschaft, Michael?
Ja, das würde ich genauso sehen. Das hätte ich aber auch genauso gesagt ohne die Verletzung. Auch da wären die zwei Positionen die gewesen, auf denen Deutschland im internationalen Top-Vergleich den größten Rückstand aufweist.
Welche Nominierung hat dich denn, bevor wir da nochmal genauer drauf eingehen, am meisten überrascht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias Muschel hätte ich nicht gedacht, nachdem Michael Allendorf ja auch, glaube ich, eine ganz ordentliche Saison spielt mit 6 Toren pro Spiel.
Ja, ganz richtig. Also das hat mich auch sehr überrascht. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Für mich war links außen mit Gensheimer und Allendorf eigentlich fix. Aber ich denke, der Bundestrainer hat da schon seine Gedanken, warum er das so entschieden hat und nicht anders. Wobei ja insgesamt, da kommen wir vielleicht noch drauf, seinen Kader nach Abwehrgesichtspunkten zusammengestellt hat. Also zumindest ist das mein Eindruck.
Würdest du dich da anschließen, Christian, dass Dagur Sigurdsson gesagt hat, okay, wir müssen mit einer starken Defensive dahin und vorne gucken wir dann mal, wie wir die Tore erzielen?
Ja, mag mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben. Natürlich ist es immer schön, wenn man aus der Abwehr heraus schnelle Gegenstöße erzielen kann. Gerade beim Vergleich Musche und Allendorf soll es aber auch so gewesen sein, dass Allendorf halt einfach sein Geburtsdatum ein bisschen da in die Quere kommt, weil er der gleiche Jahrgang ist wie Gensheimer. Und Sigurdsson da einfach ein bisschen mit Blick auf die Perspektive den jüngeren Musche die Erfahrung sammeln lassen will als Backup. Und Gensheimer wird dann wahrscheinlich die meiste Zeit durchspielen. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich bekommen habe. Interessanterweise, wir haben in der Auszeit ja vorhin schon mal über die Torschützen diskutiert. Die besten Torschützen auf links und rechts außen fahren nicht mit. Vor allem, wenn man die Saison betrachtet, weil das sind nämlich Marcel Schiller und Ole Ramel.
Ja, das stimmt. Interessanterweise sind die nicht mit dabei. Denen fehlt allerdings auch ein bisschen die internationale Erfahrung. Ich glaube, auf Außen müssen wir uns nicht groß Sorgen machen. Gerade da, Michael wird das ja bestätigen, sind wir sehr gut besetzt mit dem Duo der Rhein-Neckar-Löwen Uwe Gensheimer und Patrick Götzky. Aber wollen wir nochmal zu sprechen kommen auf das, was uns da droht, mehr oder weniger. Gerade Rückraum Mitte, Martin Strobel nur ein Nominierter. Michael, ich gehe davon aus, dass wir auch sehr viel Steffen Weinhold auf der Mitte sehen werden. Da ist doch relativ schwer von auszugehen.
Ja, ich bin überzeugt, dass das ein Gedankenspiel ist, den der Bundestrainer hat. Und ja, es ist auch fahrlässig, irgendwie so eine Weltmeisterschaft mit einem Mittelmann zu planen, der seine Qualitäten hat, aber der in den vergangenen Jahren jetzt auch nicht dauerhaft auf Top-Niveau gespielt hat.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Und hätte er auf so Top-Niveau gespielt, würde er wahrscheinlich aktuell nicht mehr in Balingen spielen, beziehungsweise nicht wieder. Wie schätzt du insgesamt die Chancen ein, der deutschen Mannschaft da ein bisschen was zu reißen? Also die Vorrundengruppe besteht aus Saudi-Arabien, Argentinien, Polen, Dänemark und Russland. Ich denke, Saudi-Arabien und Argentinien, die sollte man auf jeden Fall schlagen. Gegen Polen wird es eine enge Geschichte. Russland, da ist man wahrscheinlich leicht favorisiert und die Dänen, gegen die ist man Außenseiter. Ist das so richtig?
Ja, ich hätte es jetzt ganz genau auch so eingeschätzt. Wobei, also Argentinien kein Kanonenfutter ist, das hat man bei der letzten Weltmeisterschaft schon gesehen. Die muss man schon auch ernst nehmen. Aber natürlich, also die Vorrundengruppe muss überstanden werden. Alles andere wäre ein absolutes Desaster. Und in der Wirkung noch viel schlimmer als eine theoretische Nichtqualifikation. Und danach muss man sehen, also es hat sich ja durch diese Verschiebungen im Feld der teilnehmenden Mannschaften jetzt so ergeben, dass die Gruppen C und D nominell die stärksten sind. Da ist ja auch die deutsche Gruppe mit dabei. Und das bedeutet, dass im Achtelfinale spielen diese Gruppen quer gegeneinander. Und da sind jetzt durch das Nachrücken von Island in der Parallelgruppe auch wirklich nur Top-Mannschaften, die dann wahrscheinlich das Achtelfinale erreichen. Das heißt, da gibt es dann schon eine richtig große Hürde.
Man sollte auf jeden Fall vermeiden, auf Platz 4 zu landen in der eigenen Gruppe. Ich glaube, dann geht es gegen die Franzosen und das könnte bitter enden, wobei man die ja auch bei einem der letzten Großturniere, nämlich bei der WM 2013 in Spanien geschlagen hat. Aber die haben sich wieder gefangen nach dem kurzen Zwischentief. Die anderen Mannschaften in Gruppe C, auf die man sicherlich achten sollte, sind Schweden und Island. Allerdings muss ich sagen, die scheinen ja auch schlagbar. Also wenn man vielleicht in der eigenen Gruppe auf Platz 2 landet, kann man mit richtig Schwung durchaus ins Viertelfinale durchstarten.
Ja, kann man. Also die Möglichkeit ist da, aber es ist kein Selbstläufer. Also es wird dann nicht von alleine funktionieren. Und die Isländer oder die Schweden, die sagen dasselbe über die deutsche Mannschaft ja auch. Die sagen ja auch, oh, wenn wir im Achtelfinale nicht gegen Dänemark spielen und vielleicht auch nicht gegen Polen, weil die so unheimliche Macht im Rückraum sind, dann wäre es vielleicht ganz gut gegen die Deutschen, weil die haben da und da ein paar Probleme und so weiter.
Christian, Michael klingt jetzt so halb optimistisch, würde ich mal sagen. Wie sehr optimistisch bist du im Hinblick auf die Handball-Weltmeisterschaft 2015? Denn die deutsche Mannschaft, das merkte man auch schon beispielsweise bei den Länderspielen zuletzt, jetzt gegen Österreich in Wien und dann auch zu Hause gegen Finnland. Gut, der Gegner war nicht so stark in Gummersbach. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Also im Prinzip, sportlich gesehen, sind wir auf einem ganz guten Weg.
Ja, wir sind auch Anfang des Jahres bei dem Vier-Länder-Turnier in Dortmund, Oberhausen, Krefeld durchaus auf einem guten Weg gewesen und haben das dann aber natürlich in einer Stresssituation gegen Polen insgesamt nicht auf die Platte gebracht. Ob das jetzt daran lag, dass die Spieler angeblich gewusst haben sollen, dass sie gegebenenfalls über eine Wildcard reinkommen oder ob es dann wirklich ein stressbedingtes mentales Problem ist, das wird sich letztendlich dann bei dem Turnier zeigen.
Von welchem Spieler hängt denn deiner Meinung nach am meisten ab?
Viel wird davon abhängen, ob Patrick Kreuzki vielleicht dann doch nicht mal entscheidende Gegenstöße liegen lässt. Ja, ansonsten natürlich die Mitte wird's richten müssen. Also ich glaube, gerade am Kreis sind wir sehr, sehr gut besetzt. Da werden gute Räume geschaffen. Die Außen sind grundsätzlich auch gut besetzt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie die Torhüterleistung sein wird, weil gerade da Silvio Heinevetter für mich in dieser Saison nicht den stabilsten Eindruck gezeigt hat, aber natürlich dann in richtigen Duellen auch mal über sich hinauswachsen kann.
Hättest du ihn mitgenommen?
Bin ich mir unschlüssig. Also für mich waren einige Torhüter in dieser Saison einfach stabiler und selbst im Verein bei den Füchsen Berlin kriegt ja der Oldie Peter Stochel dann doch noch sehr, sehr viele Einsatzzeiten. Für einen Nummer-1-Torwart eigentlich die Leistung zu schlecht bei Heinevetter.
Wird das in Mannheim ähnlich gesehen?
Ja, also ich bin der Meinung, dass das Heinevetter in dieser Saison nicht so stabil gehalten hat, wie man das von der Nummer 1 erwarten müsste. Allerdings ist er ja auch gar nicht mehr die klare Nummer 1. Also in den Quali-Spielen stand der Carsten Lichtlein im Tor und hat er auch sehr gut gehalten. Ich hätte aber auf jeden Fall ihn immer mitgenommen in den WM-Kader, weil wenn wir bei einer Weltmeisterschaft ja dann auf von Achtelfinale, Viertelfinale sprechen, dann hat das immer auch mit Respekt des Gegners zu tun. Und wenn Heinefetter im Tor steht, ist da viel Respekt da, weil die gegnerischen Angreifer halt auch wissen, das, was Christian gerade sagte, dass der sein Ding halt mal zunageln kann. Ja, und wenn der Stürmer ein bisschen mehr überlegt, als er vielleicht sollte, dann kann es ja nicht zum Nachteil sein.
Ein Nachteil ist für viele Handballfans sicherlich, um da schnell den Sprung zu schaffen, zu einem Thema, das uns alle seit einigen Wochen intensiv beschäftigt, dass Sky sich nun die Übertragungsrechte an der Handball-WM 2015 in Katar gesichert hat. Gut, ihr seid natürlich wahrscheinlich bestens ausgestattet als Handballjournalisten, aber generell muss man sagen, dass das ja kein guter Weg ist. Wie bewertest du das insgesamt, Michael? Weil wir haben zwar da schon drüber gesprochen in der Sendung, aber deine Meinung dazu haben wir noch nicht gehört.
Ja, also das die WM nicht im öffentlichen Fernsehen übertragen wird, ist natürlich für den deutschen Handball und für den Sport insgesamt ein Desaster. Und wenn man sich dann noch kurz vor Augen führt, dass ja diese Diskussion um die Wildcard, ja, die ja dem Handball auch nicht gut getan hat, aber die ja darin begründet war, dass der wichtige Fernsehmarkt in Deutschland irgendwie bedient werden sollte und das jetzt aber gar nicht passiert, dann ist es ja irgendwie eigentlich nur noch mit Heiterkeit zu ertragen. Und dass Sky das jetzt macht, das ist für Sky eine gute Sache und für denjenigen, der es auf Sky gucken kann, auch, denn die haben in der Champions League gewiesen, dass sie sehr hohe Qualität liefern. Aber für den Sport insgesamt und auch für den DHB, der sich natürlich eine Sogwirkung von so einem Turnier erhofft, ist es natürlich eine Katastrophe.
Christian, hättest du da von Seiten des DHB und vielleicht auch von anderer Verbände ein bisschen mehr Druck erwartet in Richtung IHF? Ich meine, die Verträge sind natürlich unterschrieben, deswegen sind ein wenig die Hände gebunden, aber es kann ja nicht im Sinne des Sports sein, es kann nicht im Sinne der Sponsoren sein und im Sinne der Verbände, wenn solche Verträge abgeschlossen werden und wenn dann auch die Kommunikation so schlecht ist zwischen den einzelnen Entscheidungsträgern.
Gut, die Frage ist natürlich immer, wenn man davon redet, hätte der DHB was tun müssen. Ich denke mal, bei den Summen, die man für die Rechte hätte auf den Tisch legen müssen, hätte sich der DHB auch nicht finanziell großartig einbringen können. Also da darf man auch nicht irgendwie, vielleicht hätte man im Vorfeld, aber diese Verträge sind ja jetzt auch schon vor ein paar Jahren abgeschlossen worden. Und da muss man dann auch immer sagen, dass der DHB halt genauso viel Stimmgewicht letztendlich hat wie irgendein Verband, ob es jetzt Australien oder Neuseeland ist. Also da hat der DHB ja auch nur eine begrenzte Einflussnahme bei der IAF und das muss man natürlich sagen, da das wirkt alles sehr, sehr schlecht für den Handballsport, wenn es derartige Verträge gibt und wirft natürlich in erster Linie ein schlechtes Bild auf die IAF, die halt jetzt da so dasteht, dass sie nur an die eigenen Taschen denkt.
Für Sky ein guter Deal im Prinzip, ne? Also schön abgewartet und jetzt zugeschlagen.
Ja, erstmal schön abgewartet, auch ein bisschen das Desinteresse entsprechend erstmal vorformuliert gehabt und dann jetzt hoffentlich für Sky preisgünstig zugeschlagen nochmal. Ich denke auch, bei Sky spielt so ein bisschen die Überlegung damit, dass man durch die Nationalmannschaft dann doch noch mehr Leute dazu animiert, sich ein Sky-Abo für die Champions League zuzulegen.
Das wäre auf jeden Fall aus Sicht von Sky natürlich sehr strategisch gedacht. Ich glaube aber vielmehr geht es darum, nochmal die Marke Sky generell zu platzieren. Aber bevor wir jetzt da zu sehr in die Tiefe gehen, was das Thema angeht, ich glaube im Endeffekt so oder so, egal wie wir es betrachten, für den Handball in Deutschland und für den Handball auch generell, und ich glaube, das hat nicht nur was mit Deutschland zu tun, ist es sehr, sehr schlecht gelaufen, was diese TV-Geschichte angeht. Ja, wir wären im Prinzip durch. Zweite Liga sind wir gar nicht so gekommen. Ich glaube, das machen wir nächste Woche. Da sprechen wir dann auch mal wieder ein wenig über Frauenhandball. Das hatten wir ja zuletzt sehr intensiv und deswegen ist es, glaube ich, nicht so sonderlich schlimm, wenn wir das heute nicht getan haben. Ich möchte noch kurz eingehen auf die Quizfrage vom letzten Mal und zwar wollte ich gerne wissen, wie hießen die beiden Schiedsrichterinnen, die das Finale der Frauen-Europameisterschaft gepfiffen haben. Das waren Julie und Charlotte Benaventura und die Quizfrage bezieht sich in dieser Woche darauf, was im Jahr 2014 passiert ist. Wir würden gerne wissen, wer der beste Feldtorschütze der DKB-Handball-Bundesliga des vergangenen oder beziehungsweise des noch aktuellen Kalenderjahres gewesen ist. Wer das weiß, der kann uns das gerne zukommen lassen. Die Antwort geht dann an facebook.com/kreisab oder über twitter@kreisab.de. Das soll es gewesen sein. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da. Ich wünsche auch im Namen meiner Gäste einen guten Rutsch, verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal bei Kreisab in 2015.